Oh, auf die Predigt heute hätte ich echt verzichten können. Muss ich ehrlich sagen, als ich dann merkte, oh, das trifft mich, dieses Thema, dachte ich, okay, muss ich halt durch. Ne? Aber ich hoffe, euch geht es nach der Predigt nicht auch so, dass ihr sagt, auf die Predigt hätten wir jetzt echt verzichten können. Mal gucken. Also es geht nämlich ums Geld heute. Es tut mir leid, dass ich auch dieses Thema hier in diesen Gottesdienst hineintrage. Vor allem für die Banker unter uns oder so, ist das na, jetzt auch noch am Sonntag. Und es geht vor allen Dingen ums Geben. Es geht darum, dass wir für Gott Geld geben. Und da war so mein erster Gedanke, so, der bei mir kam, was habe ich davon, wenn ich für Gott Geld gebe oder auch andere Sachen für Gott gebe. Es ist natürlich ein Thema unserer Jüngerschaft. Wie gehen wir mit Geld um? Wie gehen wir mit Besitz um? Was machen wir damit? Und das ist absolut, so sagte mir auch gerade jemand, das ist kein Randthema in der Bibel. Das ist ein sehr, sehr präsentes Thema, was sich auch bei Jesus zeigt, in den Aposteln, im Alten Testament, überall geht es auch um das Geld, geht es um unseren Besitz, geht es darum, wie gehen wir damit um? Weil jeder hat ja irgendwie was. Manche ganz viel, extrem viel, manche ganz wenig oder extrem wenig. Aber jeder hat irgendwie was und wie gehen wir damit um, auch als Christen? Und Jesus redet eben sehr viel darüber. Jesus gibt ganz klare Anweisungen dazu. Vor 3 Wochen haben wir über diesen reichen Mann gesprochen. Vielleicht erinnern sich manche noch daran, wir nennen ihn oft den reichen Jüngling. Ich weiß gar nicht, ob er wirklich so jung war. Aber der wollte das ewige Leben haben. Und Jesus fordert ihn heraus, verkaufe alles, was du hast. Auch da war das Thema Geld, das ihn blockiert hat, das ihn verhindert hat, in die Nähe von Gott zu kommen. Was habe ich davon zu geben? Wenn ich mein Geld dem Autohändler gebe, dann habe ich ein Auto. Wenn ich beim Wilhelm ein Piano kaufen will, gebe ich ihm Geld und dann stellt er mir sowas ins Haus rein. Nehme ich jedenfalls an, dass du das machen würdest. Aber brauchst keine Sorge haben, ich werde keins kaufen. Tut mir leid. Entschuldigung. Aber da weiß ich, ich gebe Geld und dann habe ich hinterher auch etwas, was ich besitze, was ich habe, was in meiner Wohnung steht oder sonst irgendwo in der Garage. Ich kriege etwas dafür. Etwas, was ich besitzen kann, was mir Spaß macht, wo ich mit leben kann oder auch auf was mich satt macht. Und Jesus verspricht jetzt hier diesem reichen Mann, eben nochmal der Mann von vor 3 Wochen, nichts Geringeres als das ewige Leben. Er sagt, wenn du Geld gibst, wenn du es loslässt, es den Armen gibst, dann bekommst du das ewige Leben. Und das ist ja mehr als alles andere, was ich mir jemals für Geld kaufen könnte. Das kann ich mir ja eigentlich gar nicht für Geld kaufen, aber Jesus verspricht ihm das. Das verspreche ich jetzt nicht hier grundlegend für alle Menschen auf der Erde, aber das war das Thema bei ihm. Und er sagt, dann bekommst du das ewige Leben. Was habe ich davon? Unsere Gesellschaft ist ja total angelegt auf Gewinn und Wachstum. Ne? Darum geht es eigentlich. Wenn man mal so Nachrichten schaut und so, da ist das einfach Thema. Jedes Unternehmen, unsere Regierungen, die Gewerkschaften, sie alle schauen auf die Zahlungen. Da gibt es Gewinnwarnungen. Also das heißt ja eigentlich, dass es gar keinen Gewinn gibt. Da gibt es Steuerprognosen, da gibt es Tarifabschlüsse. Es geht um mehr. Es geht immer um mehr. Jeder will mehr haben. Und wenn es nicht mehr wird, dann scheint irgendwie alles zusammenzubrechen. Ne? Dann gibt es eben im Wirtschaftswachstum 1% weniger. Und dann, boah, das hat viele, viele Folgen. Ne? Das wird viele Arbeitslose vielleicht bedeuten. Es hat Folgen, wenn es nicht immer mehr wird. Was habe ich davon? Da steht's, dieser Vers, schlecht zu lesen, bei mir am Computer war er besser zu lesen. Da heißt es in Sprüche 19, Vers 17, wer den Armen etwas gibt, leiht es dem Herrn und der Herr wird es reich belohnen. Da ist die Antwort auch auf unsere Frage, was habe ich davon? Also, wenn ich es den Armen gebe, wenn ich mich erbarme über die Armen, dann leihe ich es dem Herrn und der wird ihm vergelten, was er Gutes getan hat. Ich glaube, ich habe da eine andere Übersetzung gewählt. Genau. Diese Weisheit aus alter Zeit, das ist ja vom Salomo, die Sprüche, die wahrscheinlich diese Zeit, die wahrscheinlich auch kapitalistisch geprägt war, denn ich glaube, es gibt keine Zeit, die nicht so geprägt war, wie eben unsere heutige Zeit auch, bringt es hier auf den Punkt, um was es geht. Eigentlich ist ja alles, was wir besitzen, ein Geschenk von Gott. Wir haben das von Gott bekommen. Nichts haben wir irgendwie, weil ich so toll bin oder weil ich so großartig bin. Die Bibel geht davon aus, alles ist ein Geschenk, das ich von Gott bekommen habe. Und jetzt heißt es hier, jetzt gebe ich das Gott zurück. Aber nicht als Geschenk, sondern als Leihgabe an Gott gebe ich ihm etwas zurück. Und Gott verpflichtet sich, uns dann das wiederzugeben in irgendeiner Form. Hier steht nicht wie. Aber er verspricht, das geht nicht einfach so an ihm vorbei. Er wird irgendetwas tun, das wird etwas bei ihm bewegen. Gott lässt sich nicht lumpen. Er schenkt uns nicht etwas und dann geben wir es ihm als Leihgabe und dann sackt das wieder ein und dann ist alles wieder weg. Nein, Gott sagt, ich lasse mich nicht lumpen, ich knausere auch nicht. Und Jesus verspricht, und wir haben das auch vor 3 Wochen schon mal gelesen, wenn wir unter Verfolgung auch vielleicht sogar Familie verlieren, unser Haus, unsere Lebensversorgung, dann wird er uns das 100-fach zurückgeben. Boah, 100-fach. Gott ist großzügig. Gott ist unendlich großzügig und lässt sich nicht schenken. Aber zunächst fordert uns Gott heraus zu geben und uns von dem zu lösen, was wir angehäuft haben. Und hier geht es mir niemals darum, um irgendwelche Massen, sondern es können auch ganz, ganz, ganz kleine Haufen sein. Aber wir haben irgendwie irgendwas. Und Gott fordert uns heraus, zu geben, was uns hier auf dieser Erde so bindet, worin wir Sicherheit suchen. Na, je größer der Haufen ist, denken wir oft, desto tiefer wird meine Sicherheit. Und dann kann ich ganz getrost in die Zukunft schauen. Und dann kann ich auch leben. Wisst ihr, eigentlich braucht doch Gott mein Geld nicht, oder? Ist Gott so arm, dass er mein Geld jetzt braucht, meine 2,50 Euro, die ich nachher vielleicht da draußen irgendwo reinwerfe, dass er das jetzt braucht? Gott ist doch nicht so arm. Aber Gott will für uns Freiheit. Und das war auch bei diesem reichen Jüngling ja schon das Thema. Gott will für uns Freiheit, dass wir uns daran nicht binden, dass wir daran nicht damit so einen Klotz am Bein haben, der uns die Freiheit nimmt. Wenn es ums Thema Geld geht, so ein paar persönliche Erfahrungen von mir. Wir bekommen ja alle wahrscheinlich ziemlich viele Spendenaufrufe, immer wieder neu. Also jetzt auch nicht nur christliche Werke, sondern alle wollen ja irgendwie unser Geld. Und überall wird auch ungeheuer viel Geld gebraucht, damit Sachen finanziert werden zur Hilfe von Menschen. Und ich höre 2 Podcasts mit biblischen Themen und auch Auslegung biblischer Bücher. Und sehr, sehr, sehr regelmäßig fordern sie auf, mehr Geld zu geben. Ja, immer wieder. Wenn sie noch nicht geben, wenn sie noch nicht zu den Spendern gehören, werden sie einer von denen und geben sie Geld. Wir brauchen und unbedingt. Und dann, das geht manchmal dann 5 Minuten, wo sie darüber reden. Und was passiert bei mir? Ich merke, wie meine Spendenbereitschaft mit jedem Wort nach unten geht. Und ich jedes Mal überlege, lösche ich jetzt diese Podcasts, also diese Sachen, die man im Internet dann anhören kann. Es nimmt bei mir ab. Und wenn ich jetzt so an meine Geschichte denke, auch als Pastor, ich habe immer sehr darauf geachtet, nur zu informieren. Nur zu informieren, aber nicht gekonnt, um Spenden zu werben und Spenden aus Leuten herauszudrücken oder Leute durch ein schlechtes Gewissen zu bewegen. Wenn das irgendwie heute hier rüberkommen sollte, dass es doch so ist, dann tut es mir sehr leid. Und ich weiß auch nicht, ob das auch wirklich so ankam, wie ich das mir immer gewünscht habe, aber ich bin davon überzeugt, dass Gott uns versorgt, wenn wir ihn darum bitten. Das war immer, auch wenn wir Leitungskreis hatten, so in der vorigen Gemeinde, war das für mich immer noch mal wieder Thema, dass ich das gesagt habe, Gott wird uns versorgen. Wir können gerne informieren, wir können regelmäßig auch darüber informieren, wie viel Geld wir brauchen, aber bitte nicht mehr. Weil Gott großzügig ist und er genug gibt und auch zur richtigen Zeit. Aber meine Erfahrung ist wohl oft nicht immer schon Monate im Voraus, dass da schon immer alles da ist. Sondern wir kommen manchmal richtig in die Bedrängnis rein. Wird es denn reichen? Immer natürlich zum Jahresende, ne? Da ist ja immer das. Reicht es denn? Hat es denn gereicht? Ich bin davon überzeugt, Gott wird zur richtigen Zeit das Richtige geben. Und Gott ist manchmal auch nicht so, dass er dann plötzlich mal so ganz verschwenderisch ist. Das haben wir als Gemeinde jetzt ja ein bisschen anders schon auch erlebt. Aber Gott gibt. Und darauf möchte ich vertrauen. Ich möchte nicht auf den Druck vertrauen, damit mehr rausgepresst wird aus den Leuten, sondern allein auf Gott, der treu ist und der weitblickend ist. Und Gott uns, glaube ich, immer wieder fragt, vertraut ihr mir, dass ich euch dann auch versorgen werde, dass dann zur richtigen Zeit auch das Richtige da ist. Vertraut ihr mir. Und ich hoffe, das kommt immer wieder rüber in den Predigten, dass es darum geht in der Bibel, dass Gott uns einlädt zu vertrauen, dass er das möchte, dass wir vertrauen. Darum geht es. Und Vertrauen ist eben ein Ausdruck einer Beziehung zu ihm. Und das will er ja. Vertraut ihr mir? Ich möchte jetzt den Abschnitt aus 1. Timotheus 6, 6 bis 10 und 17 bis 19 lesen. Dankeschön. Noch was? Nee. Ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Boah, ich sag mal so, da setzt aber Paulus hier das Niveau ganz schön nach unten, oder? Kleidung und Nahrung, so wollen wir uns damit begnügen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Wenn wir das mal überlegen, das sehen wir doch ständig, oder? Genau das passiert doch um uns herum. Und vielleicht sogar in unserem eigenen Leben. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Boah, steile Aussage, oder? Von allem Übel ist diese Geldgier, die irgendwo dahinter steckt. Danach hat einige gelüstet. Und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Auch das finde ich so spannend, wie er das hier sagt. Hey, die machen sich selber Schmerzen, weil sie dem gefolgt sind. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet. Und jetzt es zu genießen. Eins weiter, dass sie Gutes tun. Da wird das definiert, auch das Genießen hier. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Geldgier. Das nächste. Geldgier. Ich möchte nicht allzu lange über Geldgier reden. Aber so ein Gedanke, der mir kam, man hat ja versucht, auch an verschiedenen Systemen das zu überwinden. Zum Beispiel auch im Kommunismus und im Sozialismus hat man versucht, diese Gier irgendwie in den Griff zu bekommen. Die Reichen wurden entmachtet, enteignet und enthauptet. Da dachte man, vielleicht kriegt man das dann ja in den Griff, wenn die alle weg sind. Und es sollte eine Gesellschaft entstehen, wo alle gleich sind und alle miteinander in der Schlange stehen, um dann irgendwas vielleicht zu ergattern. Aber von Anfang an gab es auch dort, obwohl man das ja eigentlich gar nicht wollte, aber gerade auch dort gab es Leute, die gleicher waren und doch wieder schnell mehr hatten als die anderen. Eigentlich ein guter Gedanke, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Aber damit für die anderen das System funktionieren konnte, musste man kontrollieren und musste man überwachen. Und heute sehen wir, dass gerade in diesen Systemen, in diesen Ländern, der Kapitalismus wahnsinns im Vormarsch ist und alles überwunden hat. Aber schauen wir nur mit offenen Augen uns selbst an und nehmen wir uns selbst mal wahr, was dieses Streben nach immer mehr auch in unserem eigenen Leben vielleicht an Angst, an Sorge, schlaflose Nächten gebracht hat. Und Paulus setzt diesen Gedanken der Gier, setzt er eins entgegen: Genügsamkeit. Er verbindet sogar unser Vertrauen auf Gott mit Genügsamkeit und sagt, das gehört zusammen. Und wenn das zusammenkommt, unser Vertrauen auf Gott und Genügsamkeit, dann wird das einen wirklich großen Gewinn haben für unser Leben. Gewinn? Das ist doch genau das, was wir wollen, oder? Das ist doch das, wonach wir streben. Gewinn. Und Paulus sagt hier, Gewinn, das sollte in unseren Ohren klingeln. Das ist das Ziel dieser Welt, Gewinn zu machen. Ich investiere und gewinne. Und Paulus gibt hier aber diesen Gewinnzuwachs nicht in Prozent an. Paulus sagt nur, der wird groß sein. Der wird groß sein. Du wirst einen Gewinn haben, aber sicherlich nicht in Geld. Nicht unbedingt. Und ich glaube, es ist eindeutig. Es geht hier um was ganz anderes. Und ich biete mal an, Zufriedenheit und Glück. Könnte es das sein, was der große Gewinn ist? Natürlich auch das ewige Leben. Da kommen wir nachher noch mal da drauf. Aber auch Zufriedenheit und Glück. Und es scheint mir gerade ein Trend zu sein, sich auf die Suche nach Rezepten zu machen, wie man ein glückliches und zufriedenes Leben finden kann. Es gibt ja überall Angebote dafür. Aber ich habe im Urlaub eine sehr interessante Reportage über eine Journalistin gesehen, die nach Neuseeland gegangen ist. Vielleicht hat es auch jemand gesehen, ich glaube ZDF. Und die wollte wissen, was machen diese Neuseeländer anders? Weil sie hatte so den Eindruck, die sind da irgendwie entspannter, die sind da glücklicher. Und mir geht es jetzt auch nicht darum, dass wir jetzt alle nach Neuseeland fahren, um dort das Glück zu suchen. Wäre natürlich mal eine tolle Gemeindefreizeit. Aber das hat mir gezeigt, da ist eine Sehnsucht da, auch wie diese Journalistin das erlebt hat, wie sie sich selber da geöffnet hat. Und ich fand, das war so ein richtiger Trend, den man spüren kann heutzutage. Und dann gibt es ja auch den Glücksatlas, der jedes Jahr neu aktualisiert wird. Wo leben die glücklichsten Menschen? Und jetzt, wo leben die glücklichsten Menschen in Deutschland? Ja, genau. Hier seht ihr das lebendige Beispiel dafür. In Schleswig-Holstein, da leben die glücklichsten Menschen in Deutschland. Da sind wir recht weit von weg, ne? Ja, gerade. Na, du bist ja ständig da, deswegen strahlst du auch so, Conne. Und wo leben die glücklichsten Menschen in Europa? Nicht in Schleswig-Holstein, leider. In Finnland und in Dänemark. Und wo leben die glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt? Immer noch in Finnland und Dänemark. Aha. Ja, auch im Norden. Also irgendwie das mit dem Norden. Aber dass man das überhaupt erfragt, die haben ja dann auch gewisse Parameter, also gewisse Dinge, die man da erfragt dann, an denen man das dann irgendwie messen möchte, kann man auch kritisch erfragen. Aber es wird gefragt, das will man wissen. Warum ist das da so? Warum sagen die das so von sich? Mit Schleswig-Holstein, da könnt ihr mich nachher gerne ausfragen, da könnte ich euch viele Tipps geben. Auf jeden Fall muss das Meer hier irgendwie her, aber ich weiß nicht, wie wir das herkriegen. Paulus zeigt uns einen Weg, Vertrauen in Gott und Genügsamkeit. Und sagt, da scheint ein Schlüssel zu sein, Vertrauen in Gott und Genügsamkeit. Und dann sagt er noch, das haben wir eben nicht gelesen, in Vers 11, fliehe vor der Geldgier, lauf davor weg, weil das stürzt dich ins Verderben. Vertraue auf Gott und lebe genügsam. Immer mehr und nie genug zu haben, macht uns kaputt. Und es ist hier jetzt ganz arg schwer, eine allgemein verbindliche Grenze aufzuzeigen, die jetzt für uns alle gilt und woran wir uns alle halten können, und das gilt jetzt für alle. Das geht, glaube ich, nicht. Paulus beschreibt nur, dass die Gier alles kaputt macht und uns selbst viel Schmerzen bereitet. Ja, haben wir vielleicht schon erlebt. Und das bedeutet doch, ich muss mich beobachten, wo ich unzufrieden bin, wo ich mich auch einer Unzufriedenheit hingebe und immer mehr will und keine Grenze mehr finde und sage, jetzt reicht's aber, jetzt ist genug. Ich habe doch, was ich brauche. Ich muss verstehen, dass ich mein Glück und Zufriedenheit nicht im immer mehr finde, sondern indem ich mich begnüge mit dem, was ich habe und darin mein Glück auch finde und vor allen Dingen in Gott und im Vertrauen auf Gott. Ich glaube, Zufriedenheit und Genügsamkeit ist erst einmal dieses Loslassen, dieses innere Loslassen, ich brauche immer mehr. Ich brauche immer mehr. Es ist nie genug. Ich muss immer noch das haben und das noch haben. Und bewusst werden, wo ich mich auch gebunden habe an bestimmte Dinge, die mich immer dazu anreizen, noch mehr zu haben, noch mehr zu bekommen. Und es ist eine Entscheidung auch. Ich will einfach auch zufrieden sein. Ich will das. Ich will mich in diesen Strudel nicht hineinreißen lassen, immer mehr zu haben. Da, wo ich bin, da will ich zufrieden sein. Und ich höre auf, mich mit anderen zu vergleichen. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, weil ich ja immer sehe, die anderen haben mehr als ich selber in den unterschiedlichsten Richtungen. Die haben etwas anderes als ich selber. Und ich vergleiche mich und ich sehe das und das brauche ich doch auch. Und ich will doch auch so leben wie der andere, aber ich habe mein Leben. Und in diesem Leben lebe ich. Und das ist gut so. Und das ist ein Geschenk von Gott, mit dem ich leben darf. Das heißt, wir werden eben in einem ganz unterschiedlichen Niveau leben. Und auf diesem unterschiedlichen Niveau, wie wir leben, werden wir unsere Zufriedenheit und damit Frieden erlangen. Sehr, sehr unterschiedlich. Aber wichtig ist, dass wir Frieden schließen mit unserem Leben und uns an unserem Leben freuen, das so ganz anders ist als bei den anderen. Vielleicht als bei allen anderen, dass ich der Einzige bin, der so lebt. Aber damit Frieden zu schließen, das ist mein Leben. Und das hat Gott mir geschenkt. Und darin will ich leben. Ja, dass wir zufrieden werden und uns nicht immer unzufrieden machen lassen durch dieses immer mehr und auch zerfleischen. Und Paulus sagt noch etwas, das mit dem Stolz. Stolz, sagt er, das ist auch ein Problem, dieses Stolz zu sein. Er akzeptiert hier in diesem Text, dass Reiche reich sind. Er sagt nicht, alle Reichen müssen jetzt alles abgeben. Sagt er überhaupt nicht. Er akzeptiert, manche Leute sind reich. Und das ist okay, es gibt sie. Aber die Frage ist, wie gehe ich mit meinem persönlichen Reichtum, wie gehe ich da um? Und mein persönlicher Reichtum mag für den anderen eher als Armut gelten. Aber wie gehe ich mit dem um, was ich habe? Paulus sagt, sei nicht stolz darauf und hoffe nicht auf diesen Reichtum, den du da hast, wie er auch immer aussieht. Und stolz heißt im Sinne von hochmütig, der mich über andere erhebt, weil ich dieses und jenes nun mal habe und geleistet habe, getan habe, erreicht habe oder so. Oder mir mehr leisten kann oder es aus menschlicher Sicht schöner habe. Ja? Nicht stolz darauf zu sein, nicht sich über den anderen dadurch zu erheben innerlich. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe ja aber auch richtig was geschafft. Also jetzt meine ich das Schwäbisch, geleistet und gearbeitet und sowas. Und deswegen kann ich mir das auch leisten. Dann trennt mich dieser persönliche Standard, in dem ich jetzt bin, von den anderen. Und es trennt mich ja auch letztendlich von Gott, weil ich stolz bin auf mich selber, was ich geschafft habe, weil ich mich über sie erhebe. Und dann sagt er hier, hoffen auf diesen unsicheren Reichtum. Wenn du darauf hoffst, wir hoffen alle irgendwie auf die sichere Rente, nehme ich jedenfalls mal an. Manche vielleicht noch nicht, nur noch nicht so ganz, aber kommt noch. Wir hoffen auf die sichere Rente. Wir sichern uns irgendwie ab für unsere Zukunft und sagen, es müssen ja auch klug sein. Ja, okay. Und wir wollen so viele Unsicherheiten, die irgendwie passieren könnten, wir wollen sie ausschließen. Aber ist das nicht letztendlich nur eine Illusion, der wir uns dahin geben? Dass das alles sicher ist? Dass wir uns das absichern könnten? Kann uns irgendjemand, irgendeine Versicherung, unsere Gesellschaft, unser Staat oder unser Eigenheim oder was weiß ich, unsere Aktienfonds, sofern man hat, eine Garantie geben für Sicherheit und für eine sichere Zukunft? Und macht es uns wirklich ruhiger? Wie oft ist genau das schon zerplatzt durch eine globale oder auch eine persönliche Krise, die einfach da ist? Vielleicht erleben wir es gerade selber in den letzten Jahren so ein bisschen oder vielleicht sogar viel. Es kann alles gut gehen, aber das ist keine Sicherheit. Paulus kann hier sagen, es gibt einfach für uns nur eine einzige Sicherheit. Es gibt nur die eine. Und die ist sicher auch über den Tod hinaus. Es ist diese Sicherheit, in der wir auf Gott hoffen. Und in diesem Gott finden wir durch seinen Sohn Jesus Christus das wahre und das ewige Leben. Und in ihm haben wir eine Zukunft in Sicherheit bis in Ewigkeit. Und das brauchen wir alle. Da sind wir alle bedürftig. Und das finden wir eben nur in unserem Gott. Nun sagt er dann am Ende noch ein paar Sachen, wie wir jetzt mit unserem persönlichen Reichtum, ach nee, das kommt hier auf der Folie, hey, Entschuldigung, was machen wir denn jetzt mit unserem persönlichen Reichtum? Erst einmal, alles, was wir haben, ist ein Geschenk von Gott. Egal. Ganz wenig, ganz viel. Alles ist ein Geschenk von Gott. Und das wieder auch als so etwas zu erkennen, das ist ein Geschenk von Gott. Und dass das auch unseren Umgang mit unserem Besitz verändert. Weil wir wissen, das ist wirklich ein Geschenk. Ich habe darauf gar kein Recht, dass ich das habe. Und ich habe es auch nicht verdient, weil ich so besonders bin. Sondern ist ein Geschenk von Gott, warum auch immer er mir das geschenkt hat. Ich weiß es nicht. Und ich habe es bekommen, so heißt es hier, um es genießen zu dürfen. Es ist nicht so, dass ich ständig mich meines Besitzes schämen muss oder ständig ein schlechtes Gewissen haben muss, dass ich jetzt das habe. Ich darf mich auch daran freuen und ich darf es auch einfach genießen. Auch schön, oder? Finde ich jedenfalls. Ich darf das. Und dann kommt das Dritte, das Paulus eben auch sagen kann, aber es hat eben auch eine Verantwortung, dass du das hast. Dadurch bist du von Gott auch in eine Verantwortung hineingestellt für die, die das, was du hast, nicht haben. Er sagt, Gutes tun. Und im Leben von anderen Menschen etwas zum Besseren gestalten, eben mit diesem Geschenk Gottes. Und erinnert ihr euch noch an den Anfang? Wenn wir Gott das leihen, er wird etwas Gutes uns wieder zurückgeben in unser Leben. Aber mit dem können wir im Leben von anderen Menschen etwas zum Besseren gestalten und ihnen zum Besseren helfen. Und er sagt hier, dadurch sammelt sich ein Reichtum an guten Werken in unserem Leben an. Und dann frage ich mich tatsächlich, was wird denn am Ende unseres Lebens wirklich bedeutend sein? Wird es nicht genau das sein, dass ich zurückschauen kann, was an Gutem auch durch mein Leben in dieser Welt entstanden ist? Wird nicht das letztendlich das Bedeutsame sein? Und dann sagt er noch, gebt gerne. Ja, er sagt nicht nur gebt, sondern er sagt hier, gebt sogar gerne. Das fordert auch nochmal heraus. Er soll es nicht aus Zwang machen. Jetzt muss ich halt, damit ich gesegnet werde von Gott. Nein, mach's gerne. Musst nicht. Aber denk dran, das ist eine Kapitalanlage für die Ewigkeit. Ich möchte beten. Und lieber Herr, schwieriges Thema, das du uns da gibst. Und ziemlich oft in der Bibel sprichst du darüber mit uns und zu uns. Und du kennst unser Herz, kennst mein Herz, kennst diese Gier, kennst auch das Stolze, das kennst du. Und deswegen redest du wahrscheinlich so oft darüber, dass wir eine Freiheit bekommen davon und wieder auf dich hoffen, wieder auf dich schauen und dass wir zufrieden werden. Und das wünsche ich mir, für mich, für uns, für alle, dass wir diesen Frieden darüber bekommen in unserem Leben. Und dass wir aus diesem Kreislauf des immer mehr mal aussteigen können. Lieber, hilf uns und zeig uns, was dann für uns selber dran ist. Danke, dass du reden wirst. Amen.